Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und dieses Mal gibt es sogar ein bisschen was zu sagen, denn die Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, die ist schon etwas älter. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass ich mit der Zeit ein bisschen besser geworden bin. Auch wenn viele wahrscheinlich sagen würden, dass ich immer noch nicht gut bin. Aber ich würde behaupten, zumindest besser als früher. Ja, wundert euch also nicht, dass die Tonqualität ein bisschen schlechter ist und die Erzählweise auch, ja, anders. Trotzdem finde ich den Fall extrem spannend und ich kenne fast keinen anderen Fall, der so ist wie der Fall von Sepp Quinn. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Im heutigen Video geht es um den wohl merkwürdigsten und verwirrendsten Fall, den wir jemals auf diesem Kanal besprochen haben. Es geht um das mysteriöse Verschwinden von Sepp Quinn. Zur Jahrtausendwende hin verschwindet er, weil er einen Anruf bekam, der ihn mehr als aufbrachte. Sein Freund, der zu diesem Zeitpunkt bei ihm war, gibt widersprüchliche Angaben. Und Ermittlungen decken verschiedene Dinge auf, die auf ein großes Geheimnis schließen lassen. Sepp Quinn ist am 12. Mai 1981 in Asheville, North Carolina, geboren und lebte auch eben da. Von Freunden und seiner Familie wurde er als diszipliniert und ambitioniert beschrieben. Charaktereigenschaften, die ihm wahrscheinlich auch seinen Platz beim Trainingsprogramm des Militärs eingeheimst haben. Dem sogenannten Reserve Officer Training Corps. Ein Ausbildungsprogramm der US-Streitkräfte an Colleges und Universitäten zur Rekrutierung und Ausbildung für Offiziere. Also sein großer Traum war es, irgendwann patriotisch für sein Land einzustehen und seine Ideale von Freiheit in die Welt hinauszutragen. Ansonsten gibt es nicht viele Informationen zu Sepp, weder über seine Familie noch über seine Kindheit. Man weiß nur, dass er einen in die Jahre gekommenen Mazda fuhr und schon länger Geld spart, um diesen zu ersetzen. Und im Januar 2000 sollte es endlich soweit sein. Vielleicht ja seine Art, den Anfang eines neuen Jahrtausends zu zelebrieren. Er hatte genug gespart und eine Kontaktanzeige für einen Mitsubishi Eclipse gesehen, der in der Nähe von Leicester stand und der für ihn erschwinglich war. Also fragte er seinen Freund und Kollegen aus dem Walmart, in dem er neben der Ausbildung arbeitete, Robert Jason Owens, ob er Lust habe, nach der Arbeit nach Leicester zu fahren, das Auto anzugucken und vielleicht ja sogar spontan zu kaufen. Owens stimmte zu und sie trafen sich irgendwann am Sonntag, den 2. Januar 2000, auf dem Parkplatz des Walmarts, bevor sie getrennt in zwei Autos losfuhren. 15 Minuten später, gegen 21.15 Uhr, wurden sie noch auf Sicherheitskameras einer Tankstelle dabei gesehen, wie sie etwas zu trinken kauften. Danach machten sie sich wieder auf den Weg in Richtung Leicester. Doch nach einigen Metern sah Owens die Lichter von Sepps Mazda immer wieder an- und ausgehen. Ein Signal dafür, dass er rechts ranfahren sollte, und das tat er auch. Sepp sagte ihm, dass er eine Nachricht auf seinem Pager bekommen habe und er schnell zurück zur Tankstelle müsse, um von dort aus telefonieren zu können. Owens könne ruhig einfach hier warten. Es dauere nicht lange und sobald er fertig ist, komme er wieder. Owens stimmte natürlich zu und sah, wie der alte Mazda von Sepp eine Kehrtwende machte und wieder dorthin fuhr, von wo sie gerade kam. Nach ungefähr 20 Minuten kam Sepp wieder. Er wirkte aber anders. Er war nervös und ein wenig durch den Wind. Owens fragte ihn, was denn los sei, ob er gerade eine schlechte Nachricht über den Anruf vermittelt bekommen hat. Aber Sepp wollte dazu nichts sagen. Nicht mal eine Andeutung auf das, was am anderen Ende des Hörers gesagt wurde. Sepp sagte ihm nur, dass sie die Fahrt nach Leicester verschieben müssen, weil er jetzt etwas anderes erledigen muss. Außerdem schienen die Fragen Sepp nur noch nervöser zu machen. Owens beschrieb ihn später sogar noch als, Zitat, hektisch. Sepp und Owens stiegen wieder in ihre Autos. Als Sepp ankam, hat er sich hinter das Auto von Owens gestellt. Er ließ den Mazda aufheulen, indem er das Gaspedal durchdrückte, ließ die Bremse los und fuhr Owens hinten drauf. Wie genau was hier passiert ist, ist schwierig zu sagen, weil Owens sich selbst auch nicht mehr genau daran erinnern kann. Er weiß nur, dass Sepp danach den Rückwärtsgang einlegte, an ihm vorbeifuhr und im Dunkeln des Highways und der Nacht verschwand. Ein paar Stunden später lieferte Owens sich selbst ins Krankenhaus ein. Er konnte nicht direkt losfahren, weil er ein wenig durcheinander war, Kopfschmerzen und Schmerzen allgemein hatte. Er hatte auch eine gebrochene Rippe. Owens sagte im Krankenhaus aber, dass er sich die Verletzung nicht bei dem Zusammenstoß mit Sepp zugezogen hatte, sondern bei einem zweiten Unfall ein paar Stunden später. Sehr wahrscheinlich stimmt das nicht. Er wollte seinen Arbeitskollegen und Freund einfach decken, auch wenn er ihm aus irgendeinem Grund hinten drauf gefahren ist. Weil Sepp sich aber so merkwürdig verhielt, wusste er, dass irgendetwas nicht stimmt. Hier ist aber zu betonen, dass das ganze Geschehen nach der Sichtung auf den Sicherheitskameras von Owens nacherzählt wurde. Das muss nichts bedeuten, kann aber ein wichtiges Detail sein. Sepps Mutter wusste zwar, dass er manchmal länger wegblieb, auch nach der Arbeit, aber normalerweise sagte er Bescheid und das tat er dieses Mal nicht. Als er auch nach Stunden nicht nach Hause kam und sich auch nicht meldete, alarmierte sie die Polizei. Sofort wurde Sepp als vermisst gemeldet. Gerade weil es für den jungen Mann, der sonst so diszipliniert und pünktlich war, untypisch war. Die Polizei fuhr zwar auch am Abend schon ein paar Runden und hielt nach ihm Ausschau, die große Suche sollte aber erst am nächsten Morgen bei Tageslicht starten. Doch in der Nacht fanden sie keine Spur von ihm. Am nächsten Morgen, direkt als der Walmart, in dem Sepp normalerweise arbeitete, öffnete, klingelte das Telefon. Eine Mitarbeiterin nahm ab. Am anderen Ende des Telefons meldete sich Sepp. Sepp sagte, er würde es nicht zur Arbeit schaffen, weil er plötzlich Fieber bekommen habe und entschuldigte sich für die Umstände. Doch er hörte sich anders an, merkwürdig, so als würde etwas nicht stimmen. Und das würde ja zu der Vermisstenanzeige, von der die Mitarbeiterin auch wusste, passen. Als sie der Stimme aber weiter horchte, merkte sie, warum sie so fühlte. Die Stimme, die sich als Sepp ausgab, war nicht Sepp. Das war nicht seine Stimme. Irgendjemand gab sich als Sepp Quinn aus. Leider merkte sie das aber zu spät und das Gespräch war schon beendet. Sofort rief sie die Nummer zurück. Dran ging ein Volvo-Händler. Tatsächlich der Volvo-Händler, wo Robert Jason Owens neben dem Walmart arbeitete. Er hatte wie Sepp auch zwei Jobs. Das machte Owens natürlich verdächtig und die Polizei fuhr zu ihm, nachdem die Mitarbeiterin ihnen davon erzählt hat. Und tatsächlich hatte er beim Walmart angerufen und sich als Sepp ausgegeben. Er sagte, er habe das aber nur getan, weil Quinn ihn darum gebeten hat und nicht, weil er etwas mit dem Verschwinden seines Kollegen zu tun hat. Die Polizei fragte ihn daraufhin, warum Quinn nicht selbst angerufen hat. Owens antwortete, dass er das nicht mehr genau wisse und jetzt vielleicht verdächtig rüberkomme. Das läge aber nur an der Gehirnerschütterung, die er am Abend von Quinns Verschwinden erlitten hat. Er erzählte der Polizei in diesem Zuge auch von den zwei Unfällen. Also dem ersten, wo Quinn ihm hinten drauf gefahren ist, und dem ominösen zweiten Unfall, bei dem er sich seine Gehirnerschütterung zugezogen hatte und wegen dem er auch im Krankenhaus war. Der Polizei kamen die Aussagen verdächtig vor. Nicht nur, weil Owens widersprüchliche Sachen sagte und sich versuchte, mit einer Gehirnerschütterung der Verdächtigung zu entziehen, sondern auch, weil sie sein Auto untersuchten und die Schäden, die am Auto waren, nicht zu der Beschreibung eines Unfalls passten, bei dem man eine Gehirnerschütterung und eine gebrochene Rippe davontragen würde. Denn es waren so gut wie keine Schäden am Auto, nur hinten ein paar Kratzer, die sehr wahrscheinlich durch das Auffahren von Sepp entstanden sind. Außerdem hatte Owens auch nicht die Polizei gerufen, als der zweite Unfall passiert ist. Dazu kam, dass es keine Zeugen gab, die seine Geschichte bezeugen konnten. Owens galt also als Verdächtiger, auch wenn kein Motiv oder Beweise vorlagen. Die Ermittlungen gingen also ganz normal weiter. Als nächstes kamen die Ermittler im persönlichen Leben von Quinn und stießen auf den Namen Misty Taylor. Misty Taylor hatte einen Freund namens Wesley Smith, mit dem sie vor kurzer Zeit auch ein Baby bekommen hat. Wesley Smith war kein angenehmer Zeitgenosse. Er war ein Frauenschläger, der ein Aggressionsproblem hatte und auch schon Hand an Misty Taylor gelegt hatte. Und genau aus diesem Grund suchte Taylor wahrscheinlich auch anderweitig nach einem liebenden Partner und fand diesen in Sepp. Die beiden hatten eine heimliche Affäre. Die Vergangenheitsform ist nicht nur im Skript passend, sondern auch schon damals zum Zeitpunkt des Verschwindens von Sepp. Denn Wesley Smith hatte von der heimlichen Beziehung der beiden Wind bekommen und Sepp mehrmals gedroht und gesagt, er solle sich von der Mutter seines Kindes fernhalten. Eine vielversprechende Spur mit einem trächtigen Motiv. Die Verantwortlichen konnten Wesley Smith aber nicht in Verbindung mit dem Verschwinden bringen. Sie hatten also immer noch keine wirkliche Spur, nur Verdächtigungen, die aber kein Licht ins Dunkle brachten. Irgendwann fanden sie aber den Ursprung der Nachricht heraus, der Sepp dazu bewegte, nochmal zurück zur Tankstelle zu fahren und zu telefonieren. Die Nachricht kam von einer Frau namens Ina Ulstig. Und Ina Ulstig war die Tante von Quinn. Die beiden waren zwar verwandt, hatten aber keine wirkliche Beziehung zueinander. Sie sprachen nur äußerst selten miteinander. Natürlich machte sich die Polizei sofort auf den Weg zu ihr und befragte sie bezüglich der Nachricht. Sie sagte aber, sie habe die Nachricht nicht an Sepp gesendet. Und tatsächlich hatte sie ein stichfestes Alibi. Sie war bei Freunden zum Abendessen eingeladen. Die Polizei fragte, wer diese Freunde waren. Und die Namen sind Namen, die ihr schon kennt. Misty Taylor, ihr Freund Wesley, der Sepp bedroht hatte, und die Mutter von Misty, Tamra Taylor. Und alle bestätigten das Alibi von der Tante von Quinn. Sie fügte aber noch hinzu, dass am 2. Januar bei ihr eingebrochen wurde. Es sei nichts gestohlen worden, aber Bilderrahmen und andere kleinere Dinge wurden von einem Ort an einen anderen gelegt, so als wollte ihr jemand Angst machen, indem er ihr zeigt, dass er, wann immer er möchte, in ihr Haus einsteigen kann. Wie ihr merkt, der Fall ist mehr als verwirrend. Deswegen nochmal kurz zusammengefasst. Owens erleidet eine Gehirnerschütterung und eine gebrochene Rippe bei einem Unfall, den niemand gesehen hat und auf den auch keine Schäden am Auto schließen lassen. Danach ruft er im Namen von Sepp bei der Arbeit an und sagt, er könne nicht kommen. Die Polizei befragt ihn und er sagt widersprüchliche Dinge aus. Danach kommt raus, dass Sepp eine Affäre mit Misty hat. Der Freund von Misty hat es herausgefunden und ihm gedroht. Und das war nur einige Tage vor dem Verschwinden von Sepp. Später sitzen diese beiden, also Misty und Wesley, bei der Frau, die die Nachricht an Sepp geschickt haben soll und dazu noch seine Tante ist. Und erst durch diese Nachricht soll er wieder zurück zur Tankstelle gefahren sein und telefoniert haben. Ach, und ins Haus von der Tante wurde auch noch eingebrochen, aber nichts geklaut. Das klingt alles sehr, sehr verdächtig und sehr, sehr verwirrend. Aber es wird noch verwirrender. Also spitzt eure Ohren. 4 Tage nach dem Verschwinden wurde das Auto von Quinn gefunden. Es stand an einem Restaurant, das direkt neben dem Krankenhaus lag, in dem Quinns Mutter arbeitete. Die Rückscheibe des Autos wurde mit einem Mund und einem Ausrufezeichen beschmiert. Aber was im Auto gefunden wurde, ist noch viel merkwürdiger. Als die Polizei es öffnete, sprang ihnen ein Hundewelpe entgegen. Ein lebender Hund war im Auto von Quinn und das, obwohl er keinen Hund hatte. Zu dem Hund fanden sie eine Schlüsselkarte von einem unbekannten Hotel, eine Jacke, die nicht Quinn gehörte, und leere Flaschen. Was darauf hindeutete, dass Quinn nicht als letztes mit dem Auto gefahren ist, war der Fahrersitz. Dieser war so eingestellt, dass man davon ausgehen konnte, dass die Person, die das Auto zuletzt gefahren ist, viel kleiner war als er. Dem Hundewelpen ging es gut und er wurde später von der Polizei adoptiert. Es ist nicht ganz klar, warum er im Auto platziert wurde, sehr wahrscheinlich aber, damit das Auto so schnell wie möglich gefunden wird. Und das macht meiner Meinung nach auch Sinn. Es wurde beschmiert, damit das Augenmerk auf den Wagen fällt. Und sobald das der Fall ist, schaut man genauer hin, sieht den Welpen und alarmiert die Polizei. Und genau so ist es ja auch gekommen. Dazu kommt ja sogar noch, dass der Ort, an dem es abgestellt wurde, direkt an dem Arbeitsplatz der Mutter war und spätestens sie das Auto als das ihres Sohnes identifiziert hätte. Ein Pärchen meldete sich bei der Polizei, nachdem dieser einen öffentlichen Aufruf gemacht und gefragt hat, ob jemand den Fahrer des Autos gesehen hat. Sie wurden befragt und daraufhin wurde diese Skizze angefertigt. Aussagen der Polizei und Zeugen nach soll die Zeichnung große Ähnlichkeit zu Misty Taylor aufweisen. Leider gibt es aber keine Bilder von Misty Taylor im Internet zu finden, also müssen wir uns auf diese Aussagen verlassen. Aber abgesehen davon gab es auch keine weiteren Hinweise auf eine Verbindung zwischen dem Verschwinden von Sepp und Misty Taylor. Und auch wenn es viele verdächtige Dinge in dem Fall gibt, war keiner groß oder stichfest genug, als dass die Polizei jemanden dingfest hätte machen können. Und deswegen wurde die Vermisstenakte Sepp Quinn immer weiter nach hinten sortiert. Jetzt wird dem Ganzen noch eine Schippe draufgesetzt. Denn im März 2015, also mittlerweile 15 Jahre später, gab es einen Fall, der eigentlich nichts mit unserem Fall heute zu tun hat. Die Rede ist von Christy Schön und ihrem Mann J.T. Cott. Die beiden verschwanden spurlos und die Polizei machte sich auf die Suche nach ihnen. Anfangs gab es keine Hinweise, aber irgendwann meldete sich ein Zeuge, der einen Mann mit 2 großen Müllsäcken in der Nähe des Ortes, wo das Paar verschwunden sein soll, gesehen haben will. Die Polizei erhielt eine Beschreibung und fand heraus, dass dieser ominöse Mann Robert Jason Owens war. Sie untersuchten sein Grundstück und fanden die Leichen von J.T. Cott und Christy Schön. Er wurde verhaftet und im Verhör sagte er aus, dass er die beiden aus Versehen überfahren hat und die gesetzlichen Konsequenzen umgehen wollte, indem er sie verschwinden ließ. Natürlich wurde deswegen die Akte von Sepp wieder hervorgeholt und der Fokus der Ermittlungen richtete sich auf Owens, der ja auch damals in der Tatnacht der Letzte war, der Quinn lebendig gesehen hat. Zwar wurden auf dem Grundstück neben den Leichen auch verschiedene Sachen gefunden, wie zum Beispiel Fragmente von Leder, Stoffe und auch eine unbekannte, harte Substanz, die pulverisiert wurde, wahrscheinlich durch Feuer, aber keine menschlichen Überreste. Trotzdem wurde Owens im Juli 2017 wegen des Mordes an Quinn angeklagt und 2018 verurteilt. Also haben wir einen Mörder im Fall von Seb Quinn, obwohl wir keine Leiche haben. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, ob Owens wirklich der Mörder ist. Und ich möchte auch gar nicht die Polizei anprangern, aber irgendwie gibt es immer noch zu viele Ungereimtheiten. Das Abendessen mit der Tante, Misty und Wesley. Das Auto, das vor dem Krankenhaus stand und dessen Vordersitz so eingestellt war, dass eine kleinere Person damit gefahren sein muss, die Drohung von Wesley an Quinn und auch der vermeintliche Unfall, den Owens beschrieben hat. Deswegen habe ich mich als Pseudodetektiv auf die Suche gemacht und das Internet weiter durchforstet. Ich bin auf ein Bild gestoßen, das einen Brief zeigt, der von Wesley geschrieben wurde. Hier einmal ein Bild. Was merkwürdig ist, ist, dass er das Ausrufezeichen genauso aufs Papier bringt, wie es auf dem Auto von Quinn vorgefunden wurde, nämlich mit dem nicht gefüllten Kreis. Das reicht natürlich nicht für eine Verurteilung oder sonstiges aus, aber es ist trotzdem verdächtig und nennenswert. Und gerade in Verbindung mit den anderen Ungereimtheiten wirkt es eher so, als wäre Owens nicht der einzige Täter. Ich glaube, dass auch Misty und Wesley etwas damit zu tun haben. Das würde auch das komische Abendessen erklären, denn dadurch wussten sie, dass die Tante von Quinn nicht zu Hause ist und hatten gleichzeitig ein Alibi von einem Familienmitglied von Quinn. Irgendwie ist Misty dann ins Haus der Tante, hat eine Nachricht vom Pager von ihr geschickt, das würde auch erklären, warum sie nichts von der Nachricht wusste, und hat Owens auf irgendeine Art und Weise angelogen, aber so, dass er aufgebracht war und wahrscheinlich Angst um das Leben von Misty hatte. Sie hat ihm, denke ich, auch einen Ort genannt, an dem sie sich treffen sollen. Aus welchem Grund sie das getan hat, ist nicht nachvollziehbar. Vielleicht aus Angst vor Wesley oder aus Böswilligkeit. Denn ich habe auch herausgefunden, dass Misty und Wesley immer noch zusammen sind und mittlerweile 4 Kinder haben. Seb ist dann, wahrscheinlich mit Owens zusammen, zu dem vereinbarten Treffpunkt gefahren und dort wurde er dann aus Eifersucht getötet. Owens hat bei einem Kampf mit Wesley wahrscheinlich auch die Gehirnerschütterung erlitten und wurde dazu gezwungen, Seb mit zu vergraben, damit er nicht einfach zur Polizei gehen kann. Dazu würde auch folgendes Zitat von ihm passen. Ich war wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort. Wenn nur eine Sache anders passiert wäre, wäre ich nicht im Mittelpunkt der Ermittlungen. Aber ich bin eben der Mittelpunkt. Ich bin hier gefangen, bis etwas anderes herauskommt. Das sind natürlich alles nur Spekulationen. Es gibt auch viele Dinge, die dagegen sprechen und dafür sprechen, dass Owens einfach nur lügt. Denn er hat 2 Menschen aus Versehen getötet und anstatt sich den Konsequenzen zu stellen, hat er die beiden auf seinem Grundstück vergraben. Es gab auch Situationen, in der er vor der Polizei geflüchtet ist, sich eine regelrechte Verfolgungsjagd geleistet und auf sie geschossen hat, nur weil seine Kennzeichen abgelaufen waren. Also ganz normal tickt er auch nicht. Und wer weiß, vielleicht hat er auch bei dem Ehepaar gelogen, vielleicht hat er sie auch kaltblütig umgebracht. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es wie auch schon am Anfang nicht viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche Montag. Ciao.